Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Sex ist mies. Kämpft gegen Aufklärung und das schimpfliche Laster freier Sexualität.
Kurze Röcke, durchsichtige Kleider und aufreizende Farben sind schwere Gefahren für heranwachsende junge Menschen. Schon ein verrutschter Rock, schon ein offener Knopf, schon eine ungeschickte Bewegung kann in jungen Männern das Tier wecken. Nur wenige junge Menschen wissen, dass sich das Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen schädlich auf das Gehirn auswirkt. Vielfaches Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen führt sogar zur Verstopfung von ganzen Gehirnwindungen und beeinträchtigt so die Körperfunktionen. Frühes Altern, frühe Krankheit und früher Tod können die Folgen sein. Sex ist mies warnt. Schon manches junge Mädchen ging mit einem jungen Mann ahnungslos in einen Tanzsaal, um gebrochen an Leib und Seele wieder herauszukommen. Deshalb meidet den Beat, bleibt den Beat Schuppen fern. Denn Beat ist mies und Sex ist mies.
Beat ist mies und Sex ist mies.
Ja, hier ist wahrscheinlich die letzte Folge, die ihr von Alliteration Arsch jemals hören werdet, weil wir werden heute Nachmittag noch bei der Beobachtung
sterben.
Reinhard stirbt beim Scouting für neue Clips für Alliteration am Arsch. Da kommt so CSI-mäßig, kommt irgendwie so Ludwigshafen, muss ja erstmal kurz erbrechen. Also kommt erstmal so ein Kriminalpolizeioffizier, mir fällt gerade der Name, kommt ein Kommissar rein und du liegst einfach so mit dem Gesicht tot vor so einem Sexfilm und dann sagt er so, das ist eine Hirnwindung zu viel ist verstopft. Genau. Eine Hirnwindung.
Da liegt Gina White hier, es hat ihm das Leben gekostet. Ne?
Und das ist ironiefrei, das war echt, oder?
Ja, das war echt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat, aber ich tippe mal so, ist so 60er, 50er, 60er dürfte das sein, wo die Beatmusik... Nee,
ganz eindeutig zuzuordnen, Rainer, die Beatmusik ja, kam Mitte der 60er Jahre auf, mein Gott, und man sieht ja schon am unschön getragenen Polunder dieses katholischen Priesters am Anfang, das muss 60er sein, Mitte 60er, außer im Farbfilm, das ist ein Ding, das kann man übrigens auch als einminütigen, also das ist ja nicht nur ein Radiobericht, sondern das war irgendwie ein Fernsehbericht oder sowas. Mhm. Und allein die Bilder, die dazu eingespielt werden, sind schon der absolute Oberhammer. Geil, weil in dem, ne? Moment, wo er sagt, wohin die Hirnwindungen, also das Betrachten von Sex, es wird ja nicht Sex gesagt, es sind Sex-Bilder.
Genau, Sex ist mies. Ich finde Zahlendiskriminierung wirklich nicht gut. Ich finde, die 6 hat genauso ein Recht, ein Existenzrecht wie die 7, die 8 und die 9.
Aber der dreckige Beat. Und dann wird allen Ernstes, das ist jetzt kein Witz, wird der Typ im Rollstuhl eingespielt in dem Moment, wo er sagt, dass man nicht so oft. Sorry. Guten Morgen, meine lieben Zuckermäuse. Hier sind Alliterationen am Arsch. Ich begrüße Reinhard Remford auf der anderen Seite des Atlantik, beziehungsweise des Rheins. Hallo Reinibär, wie geht's dir denn?
Ich überlege, warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Sind wir nicht auf der gleichen? Wir sind auf der gleichen Rheinseite.
Ja, wir sind auf der gleichen. Mein Gott, du musst ja auch immer alles zerdenken.
Ja, Entschuldigung. Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich habe seit neuestem ja quasi so etwas wie einen neuen Titel, möchte ich mal anmerken. Ich habe dafür einen kurzen...
Kinderschänder des Jahres.
Nein. Ich habe
Entschuldigung. Ich habe einen neuen Titel.
Ja, ich habe dafür einen Einspieler vorbereitet. Warte.
Was?
Warte.
Reinhard Remford Podcast Gott.
Schön, oder? Das ist die Sprünki.
Das war Sprünki,
ja, aus 1AB-Ware, dem wundervollen Podcast, wo ihr auch mal reinhören könnt. Die haben sich unter anderem über uns unterhalten, weil die hatten letztens einen Pornodialog und haben jetzt über eine Studie gesprochen und die bekommen wohl andauernd Mails von Leuten, das hatte Reinhard schon, das hatten die schon.
Reinhard Remford,
genau,
Podcast Gott.
Genau, und in dem Zusammenhang hat Sprünki irgendwann gesagt,
Reinhard Remford, Podcast Gott.
Ja, sehr schön, oder?
Fand ja, das ich sehr ist schön, witzig. Reinhard. Wie wir wissen, du hast überall deine kleinen speckigen Finger drin, ja, auch bei 1AB-Ware. Würde ich auch empfehlen, hört die beiden Damen mal an. Definitiv ein sehr schöner Podcast von unserer gemeinsamen Freundin Sandra Sprünken und meiner Redakteurin bei Bratwurst und Baklava bei 1Live. Die, so gesehen, deren halber Job bei 1Live besteht da drin, sich vor den Oberen bei diesem Konzern zu rechtfertigen dafür, was wir diese Woche wieder gesagt haben. Eigentlich ist wirklich kein Witz. Das ist, glaube ich, ein Großteil ihrer Aufgabe ist, die Folgen, sie muss die Folgen ja überwachen, dass da nichts drin vorkommt. Ich sag mal so, also mit Ötze einen Podcast zu machen, ist fast noch schwieriger als mit dir, weil der weiß ja wirklich teilweise gar nicht, was er tut und manchmal dann einfach so im Hintergrund, so, weißt du, so ein Reichsparteitag.
Du bist der bedachte, zurückhaltende dabei.
In also dem Fall
du,
schon.
Du bist die organisierende, ordentliche Instanz. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ich sag mal so, in einer der ersten Folgen hat er im Hintergrund, während ich gesprochen habe, die Goebbels-Rede mit "Wollt ihr den totalen Krieg" angespielt, okay? Und ich habe es erst nicht gehört, okay? Und dann habe ich dann gesagt, das ist schwierig, das können wir vielleicht nicht unbedingt bei 1Live senden. Und Sprünki ist sowas wie die Kevlar-Weste zwischen uns und 1Live. Also die muss halt einen Einschuss nach dem anderen wegstecken und diese Frau kann nehmen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist Gina Weiß. Ja. Das möchte ich gerne zitiert werden. Sandra Sprünken kann nehmen, da ist Gina Wild ein katholisches Schulmädchen gegen. Schöne Grüße gehen raus an Sie und Ihre liebe Kollegin Luisa Charlotte Schulz. Oder heißt sie Charlotte Luisa Schulz? Ich weiß es nicht. Ist ein wundervoller Dreifachname. Ein Triumvirat der guten Laune. Ja. Und Reinhard Remfort Podcast Gott, können wir das denn theoretisch jetzt als Klingelton ein...
Reinhard Remfort Podcast Gott!
Hast du dir das jetzt ernsthaft auf so einen Button
gelegt?
Ich
hab mir das auf Soundboard gelegt.
Ja, es ist absolut richtig, Reini. Man muss ja nehmen, was man kriegt.
Ich habe bei einem meiner letzten Twitch-Streams wurde mir jemand empfohlen, der Musik macht, also so ein Ami, zu dem ich dann meine Zuschauer halt hingeschickt habe. Und die haben sich Lieder gewünscht und er hat dann schnell ein Lied gemacht über Reinhard Rocketcock. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich die Aufzeichnung irgendwo finde, ob es die gibt. Ja, sehr witzig.
Ich habe mal schnell Söckchen übergestriffen. Oh. So, warte, jetzt meine Füßchen waren am Frieren. So, ich
Füße,
neige
boah,
ja zu kalten Füßen.
Füße. Zum Glück waren es die Füße.
Ja, danke, Reinhard Remfort Rocketcock. Wenn du erstmal die 50er Adidas-Socke über den Penis ziehst. Damit sind übrigens ja die Red Hot Chili Peppers bekannt geworden. Das hat Anthony Kiedis mal gesagt, dass die sind ja Ende der 80er auf die geniale Idee gekommen, komplett nackt aufzutreten, nur mit Tennissocken über den Penissen. Und dann war das war wohl einmal ein Scherz bei einem Konzert und dann wollte aber jeder Veranstalter das. Oh, und dann sind sie jahrelang, nackt nur mit Socken über den Pimmel aufgetreten. Und es ist ja bis heute so, dass die, also das ist, glaube ich, außer Iggy Pop, es gibt ja zwei oder ja, es gibt schon ein paar Weltstars, die das machen, aber Iggy Pop und Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers, da wird man nervös, wenn sie ein T-Shirt anhaben. Dann weißt du schon, irgendwas nicht in Ordnung, haben sie einen Gerichtsprozess, geht's ihnen nicht gut, weil die sind ja dermaßen allergisch auf Kleidung, dass Michaela Schäfer neidisch wird. Also selbst im neunten, ich meine, Anthony Kiedis ist jetzt, glaube ich, knapp vor der 60, Iggy Pop ist irgendwie knapp vor 7000 Jahren, also der war, glaube ich, mit Gandalf dem Weißen ist der schon geritten, also ist auf jeden Fall uralt. Und Iggy Pop, da wirst du, der ist einfach immer oberkörperfrei und im neuen Video von den Red Hot Chili Peppers, was sie jetzt veröffentlicht haben, wo John Frusciante zurückgekehrt ist, der große Gitarrist John Frusciante, der endlich wieder den langweiligen Josh Klinghoffer ersetzt hat, da ist Anthony Kiedis natürlich auch nach 4 Sekunden wieder oberkörperfrei und denkst so, eigentlich völlig einfach so, weißt du, er hat ein T-Shirt an, er fängt die erste Zeile an zu singen, hat kein T-Shirt mehr an. Er singt T-Shirt vom Körper.
Das ist so ein bisschen wie Putin, sobald er einen Wald sieht, oder? Oder einen Bär oder
genau.
So. Zack,
genau,
ist der oberkörperfrei.
Dann ist der Oberkörper aber frei und dann muss Putin mit dem Bär ringen. Ja. Nackt, oberkörperfrei. Und dann erwürgt er den russischen Bären irgendwo in der Taiga. Ich muss sagen, ich habe die Red Hot Chili Peppers mal live gesehen. Es war eins der besten Live-Konzerte meines Lebens. 2005, 2006 war das ungefähr. Das war schon richtig, richtig gut. Dortmund-Westfalenhalle. Allerdings ist deren Output in den letzten 20 Jahren leider nicht gut gewesen. Das muss man auch sagen.
Ich erinnere mich bei den Red Hot Chili Peppers irgendwie noch so an deren legendäre Lieder. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, aber das, was man halt von denen so kennt. Das war so späte 90er, Anfang 2000er, oder?
Naja, du sprichst jetzt natürlich von der Californication, ja, die zum Beispiel rauskam, aber davor gab es ja Blood Sugar Sex Magik zum Beispiel, das große Überalbum.
Ja, 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 aber ich meine danach. Großen Hit. Gab's danach?
Aber also, naja, danach gab's, dann kam noch Stadium Acadium, was noch stark war, das war noch mit Frusciante und dann tauchten sie ab in so eine Phase mit einem anderen Gitarristen, wo alles einfach nicht mehr so crisp war und einfach nicht gut war. Frusciante hat sich der, glaube ich, Drogensucht war dann nicht mehr Thema, hat sich dann neue Szene einsetzen lassen. Das ist ja das Interessante. Es gibt ja fast nichts im Leben, wo du besser bist auf Drogen, außer Musik. Also Musik ist einfach wirklich sehr so.
Malen
also
sag mal, du oder arbeitest, so bestimmt auch noch, oder? So
Malen Kunst. Auch ganz gut. Aber sag mal, du arbeitest, du bist auf Crack und arbeitest im Drive-In. Ne? Und dann fährt jemand vor und sagt, ich hätte gern zwei Cheesies und eine das mittlere
sich,
Pommes.
Das nennt sich bei McDonald's die Versuchsküche. Was meinst du, wie die auf neue Burger kommen?
Genau. Hey, Ranjit ist wieder auf Crack.
Bald sind wieder Indienwochen bei McDonald's. Ne? Das ist ja so krass. Erinnerst du dich noch dran in den 90ern, wie rassistisch das war?
Du, mir mega, die, natürlich. Los Mojos.
Los
Mojos. Oh, Chica, krass. Los Mojos. Ja gut.
Oder kennst
wenn,
du noch aus
wenn es bei McDonald's keinen Rassismus mehr gibt, dann bin ich auch wirklich traurig. Das brauche ich in meinem Menü.
Oder kennst du aus den 80er oder ich glaube 90er war sogar eher, noch von Maggi die China-Pfanne? Kennst du die?
Natürlich.
Kennst du die?
Gibt's das nicht mehr?
Nee, das gibt's so nicht mehr. Vor allem, du musst dir mal die Werbung aus der Zeit angucken. Dass die da nicht am Tisch gesessen haben. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sie es nicht gemacht haben. Und irgendwie die Augen zu so Schlitzen gezogen haben und gesagt, heute China-Woche. Das ist alles. Also die sind so krass rassistisch, diese Werbespots. Das ist mir als Kind nicht aufgefallen.
Das hat sich ja dank der Vogue Generation alles verändert. Die Welt ist heute eine bessere, als ja, die in den 90ern waren. Heute dürfen wir nichts mehr sagen. Endlich ist es gut, endlich dürfen wir uns über nichts mehr lustig machen.
Nein, also
wir sind eingeschränkt.
Also die Leute gehen mir auch hart auf den Sack, die heutzutage ne, bei jedem Scheiß immer direkt offended sind. Ne? Aber wenn du dir so 80er,
ja,
wenn
du dir
so 80er,
recht, 90er, dass die Sachen wirklich etwas hart sind.
Ja, wollte gerade sagen, wenn dir das anguckst, das geht gar nicht. Das geht wirklich einfach nur gar nicht. Das ist wirklich, wirklich hart.
Aber ich wollte ja kurz darauf hinaus, dass sagen wir mal, jeder normale Job, du arbeitest beim Finanzamt, du bist dabei, keine Ahnung, oder beim Steuerberater, du bist dabei, die Jahressteuererklärung zu machen und du nimmst parallel Crack ne? Oder von mir aus Pilze oder so ne? und dann tanzt du mit den Zahlen, du ziehst einfach mal die Hose aus oder Anthony Kiedis-mäßig das T-Shirt, du reibst dich ein bisschen am Tisch, sagst dem Chef, dass er ein Kamel ist und leckst an seinem Gesicht entlang, läuft nicht so gut, aber der einzige Job, wo das total gut läuft, ist Musiker. Die besten Songs der Welt und die besten Alben der Welt sind komplett auf Drogen entstanden. Und immer wenn die Leute dann clean wurden, wurde die Musik langweilig. Und ich weiß, dass es natürlich nicht schön ist, weil es dann auch einen relativ engen Zusammenhang, also die Korrelation zu früh sterben dann auch immer gegeben ist. Aber es ist wirklich immer das Gleiche. Du siehst so, ja, wir haben, keine Ahnung, zum Beispiel, oder ganz kurz nach dem Clean werden. Ich glaube, Blood Sugar Sex Magik von den Peppers ist so ganz kurz, nachdem die alle vom Heroin runter sind.
Ja.
Und richtig geile Musik. Ne? Also von vorne bis hinten eigentlich jeder Song auf dem Album, absoluter Brecher. Und dann, wenn die Leute länger clean werden und Yoga machen, wird einfach die Musik öde. Und das war bei allen Bands, die ich kenne, ist das der Fall eigentlich.
Waren
und
die eigentlich alle heroinabhängig?
Bei den Peppers bis auf den bis auf den Schlagzeuger, der war immer nur ein Säufer. Ah. Schlagzeuger sind ja oft ein bisschen außen vor in der Band, weil sie anders funktionieren, so irgendwie, weil die auch ein anderer Charakter sind. Also du brauchst in der Band ja immer diese verschiedenen Charaktere, die sich dann gegenseitig befruchten.
Nikolas, also hier von Minkorrekt, spielt ja auch Schlagzeug und wir machen immer so ein, also er weiß, dass das lieb gemeint ist, aber wir machen darüber halt immer Witze, ne? So eine Band besteht aus drei Musikern und einem Schlagzeuger. So, ne?
Das ist ein bisschen so. Nein, aber du kannst es ja auch immer so. Du brauchst den exaltierten Frontmann, du brauchst diesen Typen, du brauchst Freddie Mercury da vorne, du brauchst den Typen, der in der Lage ist, das scheiß Wembley-Stadion nur mit dem Zucken seiner Augenbraue zu bewegen. Du brauchst den Gitarristen, der heimlich ist, der so ein bisschen mysteriös ist, aber dann auch ein Gott an der Gitarre. Du brauchst den langweiligen Bassisten, für den sich keiner interessiert, John Deacon, der aussieht, als wenn er in der Kinderbücherei irgendwie so in einem Regal rumstehen würde.
Also zumindest bei solchen Rockbands brauchst du das so, ne? Also
ja,
diese Rollen.
Ich spreche jetzt von Rockbands. Ja. Und dann brauchst du den Schlagzeuger, der sich eigentlich für nichts interessiert, außer für sein Drumset und irgendwie Modelfreundinnen hat und der musikalisch nur so semi interessiert ist. Zum Beispiel gibt es ein herrliches Zitat von Paul McCartney, wo er gefragt wird, ist Ringo der beste Drummer der Welt? Und dann sagt Paul McCartney so Ende der 60er, Ringo ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Das war super Antwort. Und das richtig geile ist, Ringo sitzt daneben, raucht und nickt, weißt du, und du denkst so, das ist halt die Art von Verhältnis, die du brauchst zueinander. Oder jetzt gerade der große Charlie Watts, gestorben von den Rolling Stones, da gibt es die herrliche Geschichte, dass Mick Jagger ist ja nun mal die Imposen, also wenn wir jetzt über Freddie Mercury oder große Frontmänner sprechen, Mick Jagger gehört natürlich auch dazu, ne? Da hast du auch genau diese Rollenverteilung. Du hast Mick Jagger, den absoluten Frontgockel, ne, also mehr kann man ja nicht sagen, dann Keith Richards, der alles vereint, was ein großer Rockgitarrist können muss, ne, auf der einen Seite drogenabhängig as fuck, Weibergeschichten, immer irgendwie mysteriös, man hat so das Gefühl, irgendwie hinter dem Knautschgesicht verbirgt sich ganz viel, dann Ronnie Wood, den Bassisten, der bei den Rolling Stones fast schon ein bisschen zu sehr Rock'n'Roll ist, aber trotzdem immer noch der uninteressanteste von allen und die graue Eminenz hinten, Charlie Watts am Drum. Und es gibt eine herrliche Geschichte, wo Mick Jagger ihn immer meinen Schlagzeuger genannt hat in Interviews der 60er. Und da ist wohl Charlie Watts irgendwann mal aufgestanden während einer Session, hat ihm in die Fresse gehauen und hat gesagt, ich bin nicht dein Schlagzeuger, ich bin der Schlagzeuger. Und da habe ich auch gedacht, so, okay, stabile Ansage.
Ah, schön.
Das, und Reini, du als mein Schlagzeuger dieses Podcasts, wie geht's dir denn heute überhaupt?
Fick dich.
die richtige Antwort wäre gewesen, drück deinen Button.
Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
Warte, normal, weil es schön war.
Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
Das, vielleicht benutze ich es ein bisschen inflationär in diesem Teil.
Nein, das ist total Podcast. In Ordnung.
Warte mal, ich hab noch den Knopf daneben, was machte der nochmal?
Fick dich, Bielendorfer.
Ah.
So, Rani, jetzt darfst du auch mal wieder was sagen, nachdem ich über Rockbands philosophiert habe.
Nachdem du in der letzten Podcast-Folge ja nicht hören wolltest, warum ich umziehe und viele, viele Leute gefragt haben, also genau genommen ziehe nicht wirklich ich um, sondern erstmal zieht nur meine Frau um, aber ich mache dann, also werde sie begleiten und immer mal 2-3 Monate in Deutschland sein, 2-3 Monate in Österreich und so weiter. Meine Frau tritt eine neue Stelle an und deshalb wandern wir früher oder später dann zusammen nach Österreich aus.
Wird sie österreichische Bundeskanzlerin, nachdem Sebastian Kurz jetzt weg ist? Ist es das?
Ehrlich gesagt, also einerseits, ich weiß nicht, ob das geht, ob man nicht gebürtiger Österreicher, wahrscheinlich nicht, ne? Andererseits. Doch,
wahrscheinlich schon.
In
USA darfst du ja auch nicht Präsident werden, sonst wäre Arnold ja längst Präsident, wenn er nicht ärgerlicherweise in der Steiermark geboren wäre.
Das stimmt. Wir haben schon mit ein paar Österreichern allerdings auch schon Witze darüber gemacht, bis 2023 war jeder mal Bundeskanzler in Österreich. So wie die durchwechseln.
Ja, jeder darf mal einen Tag ausprobieren, wie sich das so anfühlt.
Nee, long story short, wir ziehen nach Österreich, also nach Niederösterreich, vor die Tore von Wien, weil meine Frau dort einen neuen Job anfängt.
Ich finde für die Tore von Wien, gefällt mir sehr gut, wenn man das so sagt, weil es klingt so edel, bedeutet aber nichts anderes, als dass man sich Wien nicht leisten kann.
Ja, es ist ein bisschen es ist ja auch die Frage, möchte man in so einer Großstadt wohnen? Ja,
möchte man in der lebenswertesten Stadt laut Times Ranking überhaupt leben? Nein, man möchte lieber vor den Toren von Wien leben. Dort residiert, drück deinen Button.
Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
Oh Gott, ich brauche das als Klingelton.
Schicke ich dir.
Danke. Stehe ich irgendwo an der Netto-Kasse, hab Kopfhörer drin und dann auf einmal mein Handy einfach 3 Minuten lang. Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
Viel schöner finde ich es, wenn du mal irgendwann mit einem Meeting mit Sprünki zusammensitzt und plötzlich dein Handy losgeht. Ach. Vor die Tore. Wir haben eine Wohnung gefunden in Mödling. Mödling, ein kleines Städtchen in Österreich.
Das klang jetzt Schweizerisch rein.
Ja, das ist Scheiße. Ja,
Euler Dremfurt Dialekt Gott.
Ich habe irgendwo habe ich noch einen Soundschnipsel rumliegen. Ich muss mal gucken, wo auf meinen Tonspuren der noch rumliegt, wo du mal, als wir eine Werbung eingesprochen haben, kurz danach gesagt hast, Bastian Bielendorfer, Werbegott.
Hab ich?
Ja, hast du. Ja, irgendwo habe ich das noch, muss ich mal suchen.
Das Selbstlob ist mir nie fern.
Nein.
So wie Mödling uns in Zukunft geografisch auch nicht mehr fern sein wird, weil dort lebt ja Reinhard Remford Podcast dort, in Mödling.
Ja,
Mödling
klingt wirklich
auch schon so ein bisschen, klingt wie so ein Nachname von einem Steuerberater. Rainer Mödling.
Komm uns da mal besuchen, ist sehr, sehr hübsch da. Also wirklich sehr.
Da gehe ich von aus. Aber es ist ja voller Österreicher, Reinhard.
Ja, aber das sind ja nette Menschen. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ist das so?
Ja, also sagen wir so, das ist so wie eigentlich überall. Ne? Wenn du in der Nähe von einer Großstadt bist, ist es eher so links angehaucht. Je weiter du aufs Land gehst, desto rechter wird's. Das mag jetzt auch ein Vorurteil sein, aber zumindest, nein, so kann man das nicht sagen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal...
Oh doch, du hast es ja gerade gesagt.
Aber wenn man sich zum Beispiel mal irgendwie, weiß nicht... guckst dir Leipzig an. Leipzig ist relativ links. Wenn du aus Leipzig rausfährst, wird es relativ schnell rechts.
Habe ich dir nie meine liebste Leipzig-Geschichte erzählt mit dem Taxifahrer? Doch, die habe ich dir erzählt.
Die hast du erzählt.
Also relativ links wäre ich jetzt vorsichtig.
Ja, aber so im Großen und Ganzen.
In Relation ist das relativ links, aber naja. Ach, die neuen Bundesländer, schön, dass sie bei uns sind. Es ist, also dann erzähl doch mal, aber es ist doch nicht nur die Stelle, die euch dahin zieht, es ist doch auch die Spannung des Umzugs.
Ja, also die Spannung, also ne, sag mal so,
ihr habt ja auch eine abartige Zeit in eurer Immobilie gelebt. Ihr habt das ja abgewohnt
fast
mittlerweile. Das waren fast 2 Jahre, Reini. Und jetzt mietnomadenmäßig wird weitergezogen, dann nochmal in den Briefkasten geschissen und auf Wiedersehen.
Ich werde ja erstmal noch eine Zeit lang hier wohnen bleiben, tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, immer mal wieder einen Monat hier bin, mal einen Monat da, weil ich wegen Tour und so ja auch ein bisschen unterwegs bin. Aber ich sag mal so, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wäre dann schon der Plan, dass wir wirklich komplett nach Mödling ziehen. Also meine Frau ja sowieso, weil sie da arbeitet, aber dass ich dann auch umziehe in diese Richtung. So. Naja, also
ich bin ja weiterhin der Meinung, du gehörst, Reinhard, das ist ein bisschen wie die Raben im Tower oder so. Ne? Ja. Eigentlich darf man dich nicht verpflanzen.
Genau, man sollte mir die Flügel stützen.
Genau, man sollte dir die Flügel stützen, genau, deine kleinen Ärmchen abschneiden.
Wenn er nächstes Mal im Ruhrgebiet ist, brecht ihm die Beine.
Er muss hier bleiben. Nein, aber du, weißt du, du gehörst einfach so einer Essen-Kana wie nur was. Also was willst du da? Aber
ich war nie in Essen. Also ich glaube, ich war in meinem Leben dreimal in Essen-Kana und ich bin in Essen geboren worden. Also.
Ja, gut. Oder Essen halt. Ne? Du gehörst halt einer Essen-Junge. Weißt du, du musst, du musst morgens dir an so einem Kiosk, betrieben von einem Aserbaidschaner, musst du dir Airwaves kaufen. Da gehörst du halt hin, Reinhard. Das bist einfach du, verstehst du?
Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also andererseits, ne, in Wien und drumherum gibt es halt auch Würstchenbuden an jeder Ecke. Das bin auch ich. Ne?
Eigentlich bist du eine Würstchenbude.
wo dir halt eine Eitrige kaufen kannst.
Oh, was ist das denn?
Das ist eine Käsewurst.
Also oh Gott, so eine Wurst, ich kotze gleich. Willst du mich verarschen?
Das nennen die eine Eitrige.
Das nennen die Österreicher eine Eitrige.
Ja.
Zieh da nicht hin. Ein Volk, das für seine Käsewürste den Begriff eine Eitrige verwendet, das ist ja...
Ich werde berichten. Wie gesagt, bei mir dauert es ja ein bisschen, bis ich dann wirklich komplett da bin. Solange werde ich ein Nomadenleben führen zwischen hier und dort.
Aber nicht, dass sie sich dann eine Geliebte sucht, wenn du den Daumen nicht drauf hast, Reinhard.
Nein.
Du musst man muss da immer den Daumen drauf haben, aufpassen.
genau,
aufpassen. Eifersüchtig
so geht das.
Ne? Eifersucht hilft sehr in der Beziehung. Ja, zwischendurch reinkommen,
einfach mal
ansatzlos eine Ohrfeige geben, sehr wichtig. Ja. Bist du ein eifersüchtiger Typ, Reinhard?
Nee, gar nicht. Weil, also, das ist dieser Punkt von Resignation. Ich kann da eh nichts machen.
In dem stillen Bewusstsein, dass jede Alternative besser wäre als du, sobald sie das erkennt.
Ja, ist eine gesunde Selbsteinschätzung, würde ich sagen.
Das ist, also mein Vater war ja schon mal verheiratet und es gibt die legendäre Geschichte, dass er irgendwie nach Hause kam. Er ist immer leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen. Und seine damalige Partnerin wohl nicht, es war Anfang der 80er Jahre und er kam nach Hause und die Bude war leergeräumt. Und sie war dann wohl, nennen wir mal, absent, aber das Einzige, was sie ihm gelassen hatte, war der Videorekorder.
Absent, sie war absent.
So beschreibt er das. Und dann hat er sich wohl erstmal irgendwie eine Pizza bestellt und hat schön ein Video geguckt. Mein Vater ist nicht so für Trauer, weißt du, das ist einfach nicht so sein Konzept, also... meine Mutter hat sich immer darüber lustig gemacht über die Ex-Partnerin, weil die ihm einen Spitznamen gegeben hatte und in vielen Büchern, die sie ihm geschenkt hatte, dieser Spitzname vorher noch drin stand. Ich glaube, es war Schlumpfi.
Schlumpfi? Schlumpfi?
Und dann haben wir immer an Weihnachten diese Bücher, wo noch die Widmung der Ex-Frau drin standen, rausgesucht und haben die vorgelesen.
Oh Gott.
Liebes Schnupfi, das war einfach unangenehm, es war sehr unangenehm. Auch meinem Vater, weil der, ich meine, du kennst meinen Vater, der ist für Spitznamen wie das Schlumpfi nun mal nicht gemacht.
Ja, nein, überhaupt nicht.
Überhaupt gar nicht, also noch nie war jemand weiter von der Deklination das Schlumpfi entfernt
als mein
Vater. Ich
kann mir vorstellen, wie er darauf reagiert, wenn sie sagt, ach Schlumpfi, also ja, das bin ich.
Das bin ich, ich bin das Schlumpfi. Ach ja, jeder trägt ja seine Geschichte mit sich, ne? Und manches funktioniert und manches nicht. Ich weiß nicht, wohin die Frau entschwunden ist. Ich hoffe, es geht ihr heute gut. Grüße. Sie hätten die Mutter eines deutschen erfolgreichen Podcasters sein können, aber sie sind es nicht geworden, sondern... Meine Mutter, Glückwunsch, Bitch. Was meinst du, was die sich jetzt heute ärgert? Die sitzt jetzt in unserer Sozialwohnung in Essen-Karnab mit ihrem nichtnützigen Mann.
So lange, bis ein Bild von dir sieht. Da weißt du, puh, nochmal Glück gehabt.
Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist in meiner Familie so, meine Gene sind ein bisschen wie bei Boris Becker, weißt du?
Man erkennt sofort.
Ja, mein Vater und ich erkennt man ja auch sofort. Also ich glaube, ich sah meiner Mutter oder sehe meiner Mutter nicht sehr ähnlich, sondern komplett meinem Vater.
Ja, das stimmt. Ihr seht euch relativ ähnlich.
Wie ist es bei dir?
Ich habe meiner Mutter, glaube ich, ähnlicher gesehen vom Gesicht her als meinem Vater. Also man erkennt bei meinen Geschwistern schon sehr deutlich, wer wem ähnlich sieht. Also... Mein ältester Bruder sah meinem Vater super ähnlich und ich halt eher so vom Gesicht her, genau wie eine meiner Schwestern, meiner Mutter. Und richtig krass ist das, wenn ich alte Jugendbilder von meinem Vater gesehen habe, sieht der exakt, also wirklich exakt aus wie mein ältester Bruder oder mein Neffe. Das könnte die gleiche Person in drei unterschiedlichen Altern sein. Also sehen sich super ähnlich.
Also okay, das ist natürlich wirklich immer, also das halte ich auch für den krassesten Moment, wenn du deine Kinder jetzt durch welche Verwicklung auch immer nicht kennst. Ja. Und dann findet man sich wieder und dann siehst du einfach irgendwie einen jungen Klon von dir. Oder halt die Kinder erkennen sich selber in dir wieder, obwohl du ihnen fremd bist.
Das ist ja auch. Apropos Klon, du hast mir letztens ein Bild geschickt, dein Doppelgänger.
Krass, oder?
Ja, das war wirklich krass. Wer war das nochmal? Das war der Sohn von?
Das ist George Watts, hieß Watts, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Könnt ihr in meinem Twitter-Profil und in meinem Instagram-Profil nachschauen. Ich habe es bei Instagram gepostet. In der neuen Staffel Afterlife mit Ricky Gervais kommt eine Wahrsagerin vor, die Bücher schreibt. Und diese Schauspielerin hat einen Sohn, der ein Bild gepostet hat mit sich und seinen beiden Schwestern. Und das hat mir jemand geschickt und mir schicken oft Leute Bilder von Kevin Kühnert oder so und behaupten, ich würde wie der aussehen. Wo ich dann auch sagen muss, also bis auf den Haarschnitt bin ich wirklich, also ich hätte nichts dagegen, außer Kevin Kühnert ist ein netter Typ, aber ich sehe ihm halt nicht ähnlich.
Mir hat letztens jemand ein Video, glaube ich, war es, geschickt auf Instagram von irgendeinem fetten Typ, der, ich glaube, in einer Küche irgendwo in Russland steht und ein Spiegelei brät oder so und meinte, guck mal, sieht krass genauso aus wie du. Und das Schlimme ist, er hatte recht. Das
Kannst du mir das mal schicken, bitte?
Ich weiß nicht mehr wo. Das ist ja das Problem bei Nachrichten. Ne? Also ich sage in meinen Twitch-Streams, wenn Leute jetzt irgendwas von mir wollen oder so auch immer, bitte schreib mir eine E-Mail an die und die Adresse, weil ich finde solche Nachrichten, das haben wir ja schon mal, also haben wir schon mal drüber gesprochen, bei Instagram ist
die
absolute
Hölle. Die haben ja keine Suchfunktion. Nee, das ist ja einfach.
Und Twitter
auch. Warum hat Instagram
auch
keine Suchfunktion, also dass du die Nachrichten beschissen nach Begriffen durchsuchen kannst?
Ja, bei Instagram frage ich mich auch, warum ist jede Reaction auf eine Story eine Nachricht? Also das, ne, jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache und ich habe ja nicht mal so viele Follower, habe ich trotzdem, sie haben 99 Nachrichten. Also das ist
genau, und das
ist einfach kacke.
Das verstehen viele Leute nicht. Also das allein durch dieses System, also ich habe ja, ohne jetzt doof zu klingen, ich habe ja ein paar mehr Follower als du und wenn ich eine Story poste, dann bekomme ich darauf in dieser Story 500 Nachrichten.
Yeah.
Und wenn mir aber zwischendurch jemand schreibt, hör mal hier, bla bla, ich habe das und das gesehen, cool, und guck dir das bitte mal an, dann ist es unmöglich, das wiederzufinden, yeah, weil ich halt 500 genau Nachrichten habe, wo einer geschrieben hat, haha, coole Story.
Und man kann nichts, so, okay, und man kann nichts durchsuchen und man sieht nicht mal in der Übersicht, was die Leute geschrieben haben, sondern da steht immer nur das Bild und hat auf deine Story reagiert oder hat auf deine Story geantwortet. Aber nicht was, man müsste es nochmal anklicken. Also
das System ist total scheiße.
Man findet da nichts wieder. Deshalb,
und bei diesem Bild von diesem George Watts oder wie er hieß, muss ich sagen, ich habe noch nie, dass mir jemand das geschrieben hat und gesagt hat, hey, der sieht aus wie du, guck mal. Bei diesem Bild saß ich davor und habe wirklich kurz überlegt, ob mich jemand reingefotoshoppt hat.
Ja.
Das sah mir so ähnlich. Also der Gesichtszug, der Bart, der Blick, und bei mir ist, glaube ich, das so distinguierendste Merkmal, wo ich mich selber dann erkenne, sind die Augen. Ich habe ja so Tränensäcke. Wo ich jetzt nicht vorhabe, irgendwas dran zu ändern. Die hat mein Vater, die hat mein Opa, die sind einfach da, das ist jetzt einfach so. Aber die hat halt, also niemand, der mir die geschickt hat oder mir Bilder von jemandem geschickt hat, der mir ähnlich sieht, hat diese Tränensäcke. Und der Typ sieht einfach original aus wie ich.
Ja.
Und das fand ich schon erschreckend. Also wenn man sich selber überprüfen muss, ob man das nicht vielleicht ist. Ne?
Das ist auf jeden Fall erschreckend. Es ist, also man sagt ja immer irgendwie, jeder hat Doppelgänger quasi irgendwo auf der Welt rumlaufen, und das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil wir sind sehr, sehr viele Menschen, und so Gesichtszüge bieten halt nur eine gewisse Varianz, ne, die auftreten kann. Wahrscheinlich haben wir wirklich alle irgendwo einen Doppelgänger oder zumindest jemanden, der uns verdammt ähnlich sieht rumlaufen.
Ich finde das ja immer krass, also bei so Prominenten jetzt, ne, also Becker ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür oder so, oder Arnold auch, ne, da siehst du halt einfach irgendwie im weitesten Sinne die Dominanz dieser Gene, ne, also Arnold hat 3 Kinder mit Mariah Schreiber, also der Kennedy-Nichte, ne,
ja.
3 oder 4, die ihm alle maximal ein bisschen ähnlich sehen, also wo du wirklich sagst, ja, könnte der Sohn von jedem sein.
Ja.
Und dann hatte halt Joseph Baena den Sohn von seiner Haushälterin, den er heimlich gezeugt hat. Willst du den mal googeln? Weißt du, wie der aussieht?
Warte mal, wie heißt er?
Gib bitte mal Joseph, also mit PH am Ende. Und
Joseph?
Ich muss mal ganz kurz, und dann, genau, Baena ein.
Baena, ja. Okay. Ja, das sieht aus wie Arnie in Jung.
Genau, und das ist halt einfach, und ja, aber das Krasse war ja, dass die ganze Nummer, also ist ja darüber rausgekommen, also das war ja ein Hausmädchen, was bei denen gearbeitet und gewohnt hat.
Ja.
Und irgendwann ist Mariah Schreiber irgendwie, als der Junge so 12 Jahre alt wurde, saß sie morgens am Frühstückstisch mit ihren 3 eigenen Kindern und mit dem Kind der Hauselterin und kriegt irgendwie so langsam das Bauchgefühl, warte mal, meine Kinder sehen meinem Mann gar nicht so ähnlich, aber das Kind unserer Haushälterin sieht irgendwie aus wie mein Mann in den 70er Jahren.
Ich stell mir vor, wie das ist, dass du so am Tisch sitzt und so das Kind der Haushälterin anguckst und denkst so, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. I've seen this one.
Und da ist halt einfach die Nummer mal erfolgreich auseinandergeflogen beim Arnold. Warte mal, hier sind die Bilder von, das sind die Kinder von Arnold, warte, die anderen Kinder. Ich schicke dir einmal ein kurzes Foto.
Auch rein.
Okay, kommt sofort. Und dann sag mir mal, wem, also die sehen ihm lustigerweise alle überhaupt nicht oder minimal ähnlich, würde ich jetzt sagen. Ne, die sehen halt alle, also die Töchter sehen halt alle aus wie die Mutter und die Söhne sehen ihm auch nicht sehr ähnlich.
Ja.
Aber Joseph Baena, der Sohn von der Haushälterin, sieht einfach aus wie er. Und da musste der Arnold dann so 2005, 2006 mal ein längeres Gespräch mit seiner jetzt Ex-Ehefrau führen und das irgendwie erklären. Und ich hatte lustigerweise bei einer Ex-Freundin von mir mal das die Situation, das hatte aber gar nicht so viel mit Wiedersehen, also mit Aussehen zu tun, da meldete sich der Vater eines Tages nach 20 Jahren Absenz, also 20 Jahre lang war er verschwunden und meine damalige Freundin war mittel aufgeregt, aber die sagte, die hatte nie großes Interesse daran, ihren Vater kennenzulernen, sie hatte den nie gesehen. Und der lud uns zum Grillen ein. Und dann sind wir zum Grillen dahin gefahren. Und das war schon sehr seltsam, weil du kommst da an und für meine damalige Freundin natürlich auch krass, weil du lernst jemanden kennen, der dich gezeugt hat und zu dem du keinerlei Verhältnis hast. Und dann machte so ein braungebrannter, leicht assiger Lebemann die Tür auf, mit so einem kleinen Häuschen, so einem Zechenhäuschen irgendwo im Ruhrgebiet. Hinten war schon das Barbecue aufgebaut. Mir, ich war 18 oder 19, wollte mir erstmal Maria Kron einschenken. Was auch schon so, ne? Muss ich erstmal einen mit ihm trinken, weil ich bin ja der Freund seiner Tochter. Und für meine damalige Freundin war das schon sehr unangenehm, weil es war ihr ein Fremder. Und dann setzten wir uns hin und mit auch der Mutter, die auch sehr schweigsam war, weil sie hatte ihn ja auch 20 Jahre nicht gesehen. Ja. Und dann schellte es an der Tür. Und dann kam die nächste Schwester mit der nächsten Mutter rein, die ihn auch noch nie gesehen hatte und die Halbschwester meiner damaligen Freundin war. Und dann kam halt raus, dass er noch ein Kind gezeugt hatte, nämlich diese Tochter. Und das war schon surreal genug, weil meine damalige Freundin ja nicht nur ihren Vater in dem Moment kennenlernte, sondern auch unangekündigt ihre Halbschwester kennenlernte. Und dann schellt es an der Tür und rate mal, wer davor stand. Eine andere Halbschwester mit ihrer Mutter, die er auch eingeladen hatte, zu der auch seit 17, 18 Jahren keinen Kontakt hatte. Und nachher waren wir 4 Mütter und 4 Töchter. Ich weiß nicht, ob auch ein Bruder dabei war. Und alle hatte er irgendwie während der Schwangerschaft verlassen. Und alle hatte er für eine gute Idee gehalten, jetzt einzuladen. Und das war, also du saßt nachher mit 12 Leuten am Tisch, von 4 oder 5 war er der Vater, alle 5 kannten ihn nicht, die Mütter waren dabei, es war also eine dermaßen surreale Situation, das kann man gar nicht beschreiben. Also das war, der Typ war eine Katastrophe, das muss man einfach mal so sagen und hat halt gedacht, ich kidde das jetzt mal alles, nachdem ich mich 20 Jahre nicht gekümmert habe. Aber warum soll ich mir Mühe geben und mich zwischendurch mal melden? Nee, weißt du was? Ich lade einfach alle ein. Und zwar alle am gleichen Tag nach 20 Jahren.
Diese Geschichte, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, weil ich meine leiblichen Eltern, ich bin halt bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie einen inneren Drang gibt, zu erfahren, wer denn die leiblichen Eltern sind, wenn man es nicht weiß oder so. Aber an sich, nur weil sie deine, also leiblichen oder biologischen, nur weil sie deine biologischen Eltern sind, sind es halt nicht deine Eltern. Also, ne, können halt trotzdem Arschlöcher sein. Ich würde sagen, Eltern oder Mutter, Vater sind eher so das soziale Konstrukt, wenn man es denn so nennen möchte, die Menschen, die dich großgezogen haben. Also der biologische Vater oder die biologische Mutter ist am Ende halt auch nur irgendeine Person, oder?
Ja, aber ja eben nicht. Also,
meinst du nicht?
Ja, nee, glaube ich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sich da viel vormachen und nee, also glaube ich halt nicht. Nee, also Reinhard, so viel von dem, was wir sind, liegt in unseren Genen. Unsere Interessen, unsere Gesichtszüge, unsere Begabungen, das lässt sich nicht.
Ja,
also,
man
kann sich das vormachen, dass kein Interesse besteht, ja. Aber dass diese Person einem in dem Moment, wo man sie dann trifft, egal ist, glaube ich, nein. Also ich glaube, das ist schwierig.
Egal, glaube ich nicht, aber es bestimmt ja nicht, wer wir sind. Ne? Wer unsere biologischen Eltern sind. Oder was.
Boah, es bestimmt so viel. Also es gibt ja die Anlage-Umwelt-Hypothese. Ne? Also das ist eine Sache, um die sich die Psychologie und Sozialpsychologie seit über 100 Jahren streitet. Sind wir, wer wir sind? Oder sind wir, wer wir also sind
was
wir
Umwelt
uns genau, macht. Sind wir, was die Umwelt aus uns macht? Oder sind wir
genetisch,
sind wir das, was unsere Genetik uns mitgegeben hat, ne?
Ja.
Und es gibt da wahnsinnig viele Studien drüber, Zwillingsstudien, ne? Also das, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber nur als ganz kurzes Beispiel, Brüder, die bei der Geburt getrennt wurden, eineiige und zweieiige Zwillinge, ja. Und man hat deren Lebensweg nach 30 Jahren nachvollzogen.
Ach so, die haben ähnliche Sachen gemacht und so, ne?
Es gab Beispiele von Brüdern, die Frauen mit dem, also jetzt nicht unterschiedliche Paare, sondern wo beide Männer die Frau mit dem gleichen Namen geheiratet haben, den gleichen Beruf ergriffen haben, die gleiche Ausbildung gemacht haben, die gleiche Anzahl an Kindern hatten, die Kinder hatten die gleichen Namen und diese Männer haben sich nie getroffen.
Aber wenn die Stichprobe nicht groß genug ist, und das wird sie bei sowas nur sehr, sehr schwer sein, kann das auch schlicht und einfach Zufall sein, ne?
Reinhard, wie groß soll denn bitte der Zufall sein?
Ja, weiß nicht, der kann halt groß sein. Das ist halt das Problem, dass Menschen Zufälle oder Wahrscheinlichkeiten halt nicht einschätzen können. Nur weil etwas sehr, sehr unwahrscheinlich ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Ne? Also die Chancen sind zwar klein, aber kann halt trotzdem passieren. Deshalb brauchst du ja immer eine ausreichend große Stichprobe.
Ja, aber es ist halt sehr schwierig, ein ausreichend großes N zu finden,
ja, richtig,
für
genau.
eineiige Zwillinge,
ja, genau,
die bei der
genau,
Geburt
das,
getrennt wurden.
Ja, richtig, das
dann
ist halt das Problem dabei.
Dann waren es oft Stichproben von N gleich 20 oder so, aber trotzdem waren halt Muster zu erkennen, wo du sagtest, das kann kein Zufall sein.
Aber wenn ich mir zum Beispiel meine Geschwister angucke, ne? Wir haben genetisch exakt die gleichen Voraussetzungen gehabt, ne? Also zumindest das gleiche Startmaterial, sag ich mal. Und aus uns sind sehr unterschiedliche Menschen geworden. Also auch mit sehr unterschiedlichen Interessen und Begabungen.
Das, ja, also deswegen ist das ja auch seit 100 Jahren im Streit. Und natürlich sind die Wege, die man einschlägt, das wäre ja auch schlimm. Ne? Also wir werden geboren, sind eine Mixtur aus unseren Eltern und das ist der Weg, den du gehst. Aber das Vorhandensein von körperlichen Merkmalen, genauso wie das Vorhandensein von Befähigungen, ist ja offensichtlich da. Also es gibt ja nun mal einfach Dynastien, zum Beispiel Sportdynastien, wo einfach dann eine gewisse Fähigkeit weitergegeben wird. Weißt du, wo der Vater in der Premier League gespielt hat und der Sohn auch.
Ja,
da kannst du auf der einen Seite sagen, gut, der Vater hat aber auch mit 3 Jahren angefangen, mit seinem Sohn Fußball zu spielen.
Genau.
Aber
Es gab doch mal hier diese Schachgeschichte da mit dem Typen, der meinte, dass jeder, wenn er nur ausreichend trainiert wird, Schachgroßmeister werden kann und der seine 3 Töchter halt mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren angefangen, also hat denen Schach beigebracht mit irgendwie 5 oder 3 oder sonst was und aus denen sind Schachgroßmeister geworden, aus jedem Einzelnen davon, also aus jeder einzelnen Tochter.
Ja, aber da ist ja dann auch die Frage, hat er, weil er so begabt war im Schach, ihnen
ja
nicht auch die Befähigung dazu mitgegeben?
Ja, klar, es ist eine Frage, das stimmt.
Also beides ist möglich, ich glaube aber, wir können nicht glauben machen, dass unsere Herkunft keine Auswirkungen darauf hat. Ne?
Man muss ja unterscheiden, also da definitiv unterscheiden, wie du gerade schon gesagt hast, zwischen Umfeld und Begebenheiten und dem, was du genetisch vielleicht mitbekommst. Ne? Und ich glaube, dass das Drumherum, beispielsweise die Brieftasche deiner Eltern, einen deutlich größeren Einfluss auf deine Zukunft hat, als deine genetischen Voraussetzungen.
Das mag so sein, ja. Ja. Aber das wird nie abschließend geklärt werden.
Nee,
ich glaube trotzdem,
dass
es grundsätzlich einen Einfluss auf unsere Fähigkeiten hat und dass es schon erschreckend ist. Ne? Also wie ich habe ja einen Halbbruder, ne? Und wir unterscheiden uns in manchen Dingen ganz, ganz drastisch. Und in manchen Dingen sind, also zum Beispiel, wenn wir uns aufregen, sind wir die gleiche Person. Ne? Und das ist schon seltsam. So, also Das kann natürlich auch mit sozialer Prägung zu tun haben, ne? Also wie wir vielleicht als Kind gemaßregelt wurden, wenn wir uns aufgeregt haben oder eben nicht gemaßregelt haben wurden. Aber das ist schon, es ist immer ein schwieriges Thema, keine Ahnung. Aber damals diese Situation mit dem Vater meiner Ex-Freundin, das war schon krass. Und das war auch für definitiv. Die Kinder, die dabei waren, weißt du sitzt da und kriegst halt ein Halbgeschwisterteil nach dem anderen präsentiert.
Ich glaube, in irgendeiner dieser 170 Episoden hattest du das sogar schon mal erzählt. Das kommt mir bekannt vor.
Das überfordert einen ja total. Ja. Ne? Und ja, also ich meine, wir haben uns jetzt irgendwie 400 Stunden unterhalten. Das ist schwierig, klar. Geschichten nicht zweimal zu erzählen. Aber das war zumindest eine, die ich so öffentlich jetzt zumindest irgendwie nie in einem Buch oder sowas.
Das war der Kater, der sich aufs Mischpult gelegt hat. So.
Der Kater, wie ich erfahren habe, auch eine problematische Situation.
Oh ja, ich bin meinen Hörern oder Twitch-Zuschauern sehr dankbar. Mich hat nämlich immer darauf hingewiesen, dass der Kater, wenn er in der EU verreist, in ein anderes Land, und er wird ja auch früher oder später in ein anderes Land reisen.
In der EU verreist? Reinhard, er fährt nicht in Robinson Club nach Malaga. Wenn er in der EU verreist, er zieht um.
Ja genau, wenn er umzieht, also wenn er eine europäische Grenze übertritt, braucht er einen EU-Tierausweis. Also einen EU-Tier-Impfausweis, so einen blauen.
Natürlich.
Den hat er aber nicht, er hat einen gelben. Der ist halt relativ alt, weil er als kleines Katzenjunges halt häufiger beim Tierarzt war. So die üblichen Impfungen und halt irgendwann kastriert und so. Und er war jetzt seit mehreren Jahren tatsächlich nicht mehr beim Tierarzt, weil er ist ein fetter, fauler Wohnungskater, der auf der Couch rumliegt und dabei sehr selten krank wird. Eigentlich nie. Nie. Der ist nie krank. Ergo war er auch nie beim Tierarzt, weil es ihn auch eigentlich eher stressen würde. Ne? Also den jetzt in eine Box zu packen, zum Tierarzt zu bringen.
Aber kurze Frage, muss man nicht auch bei Katzen, also ich möchte jetzt nicht über den Verwahrlosungszustand deines armen Katers urteilen.
Den geht super.
Aber muss man da nicht auch mal Zahnstein entfernen und Krallen schneiden und sonst was?
Nö, eigentlich nicht. Also der kratzt, der hat halt seinen Kratzbaum, woran er seine Krallen halt abwetzt sozusagen. Die findest du dann auch immer mal hier und da rumliegen, so die äußersten Hautschuppen quasi von den Krallen. Und
ekelhaft.
Ja, genau. Und der Kater frisst fast ausschließlich, also eigentlich ausschließlich Trockenfutter. Also die Zähne von dem sehen auch top aus. Dem geht's halt richtig gut. Es gab nie einen großen Grund, mit dem zum Tierarzt zu gehen. Auf jeden Fall, jetzt, wenn der Kater umzieht, wurde ich netterweise darauf hingewiesen, dass er eine Tollwutimpfung braucht, die nicht älter als 3 Jahre ist. Und er muss noch gechippt werden. Ja. Das wird den kleinen Kater sehr stressen und es tut mir auch jetzt schon echt leid. Der ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Ich müsste nochmal genau in den Impfausweis gucken. Der ist jetzt 12 oder 13, was für eine Katze
halt echt. 14 ist er, Reinhard.
Nein, der ist nicht 14.
Sicher?
Der ist nie im Leben. Nein, der ist 12 oder. Also, er ist entweder mittlerweile 13 oder noch 12. Aber das ist für einen Kater auf jeden Fall schon also jetzt nicht uralt, aber ist schon älter. Ist schon Anfang Katzenopa. Er würde Katzenrente kriegen, wenn er denn irgendwann mal gearbeitet hätte, der faule Sack. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen wegen der Autofahrt, weil die halt recht lang ist und ihn stressen wird. Und jetzt muss ich nicht nur mit ihm lang im Auto fahren, sondern 2-mal vorher auch noch zum Tierarzt, wo er noch gechippt wird und geimpft wird. Das tut mir ehrlich gesagt im Herzen ein bisschen weh, weil es ihn definitiv bis zum Anschlag stressen wird. Aber kommt ja, man gut, halt nicht drum rum.
Das gehört zum Katzenleben leider ein Stück weit dazu.
Ja,
und,
da kommt man leider nicht drum rum.
Ich habe ja beim Tierarzt gearbeitet, ich habe dir auch schon mal erzählt, dass das einzige Tier, wo wirklich der Tierarzt den Gummihandschuh angezogen hat, waren Katzen. Ne? Und,
zu Recht.
Da konnte, also, ein Rottweiler reinkommen, du bliebst relativ entspannt, weil du wusstest, wenn du den Hund, also klar, wenn der bissig war, bekam man einen Maulkorb oder so, aber grundsätzlich kann man Hunde relativ gut beruhigen und streicheln und bei Katzen geht gar nichts. Wenn du die aus der Kiste rausnimmst, die versucht einfach ab dem Moment eins dich zu töten, weil du ein Fremder bist, der sie berühren will, dann noch in einem fremden Setting. Weißt du, mit Otto zum Tierarzt gehen ist eigentlich jedes Mal lustig, weil er freut sich halt einen Arsch ab. Oh, die kennen meinen Namen, cool. Oh, die Leute an der Rezeption kennen meinen Namen. Oh, sie kennen auch meinen Namen. Wow, mega schön. Sind sie alle wegen mir heute hier? Otto freut sich. Oh, sie haben Leckerchen? Die haben Leckerchen für mich vorbereitet. Schau dir das mal an. Und dann wird er halt gepiekst und in dem Moment macht er ganz kurz oh, und dann kriegt er wieder ein Leckerchen und alles wieder gut.
Ja,
und das ist so süß. Und bei einer Katze funktioniert es halt gar nicht. Ne? Nee, genau. Da versuchen die gar nicht erst Leckerchen zu geben.
Also Luke trägt mehrere rasiermesserscharfe kleine Dolche mit sich rum, die er an den Enden seiner Tatzen führt, mit denen er auch gerne Haut aufschlitzt, wenn es denn sein muss. Okay, beißen kann er nicht wirklich, wobei Katzenbisse auch nicht ganz ungefährlich sind, aber eher wegen den Bakterien, die so im Maul haben. Also ein Katzenbiss, damit sollte man definitiv zum Arzt. Der ist jetzt nicht wie so ein Rottweiler, der den Arm abbeißt, wenn er mit seinen Tatzen ankommt und dir den Arm aufschlitzt, das ist schon unangenehm. Aber
das ist doch eigentlich krass, ne? Also ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass Otto natürlich weiter weg vom Wolf geht nicht mehr.
Ja.
Aber die meisten Haushunde sind ja, also klar, Luke würde jetzt, wenn du ihn morgen aus dem Fenster wirfst, auch nicht in der Lage sein, sich sofort selbst zu versorgen.
Nein, überhaupt nicht.
Aber am Ende bleiben Katzen immer hochspezialisierte Raubtiere und Hunde eben nicht. Ne?
Das merkt man auch, wenn Luke halt spielen will, dann fängt er an, mein Bein zu jagen. Dann rennt er mir in der Wohnung hinterher und springt an mein Bein und hängt so an der Hose. Ne? Das ist und versucht in mein Bein zu beißen, was natürlich nicht geht. Das ist so eine Mischung aus nervig, aber auch irgendwie süß.
Aber vielleicht liegt es auch einfach an deiner süßen Chubby-Wade, dass die eine sexy Chubby-Wade, da freut sich ja so eine Katze auch drüber.
Ich laufe auf zwei Salamis. Genau.
Reini, wäre es okay, wenn ich das als Spruch für deine Beerdigung aufbewahrt?
Was denn? Er lief auf zwei Salamis?
Er lief auf zwei Salamis. Und diese Salamis müssen wir jetzt zur ewigen Ruhe becken.
Kannst du gerne machen.
Das würde mir sehr gut gefallen.
Also es hat mich überrascht. Ich hatte nicht dran gedacht, dass der kleine Dicke halt jetzt noch mal zum zum Tierarzt muss. Wird ihn stressen, wird mich auch stressen.
Ich habe nicht gedacht, dass er noch mal zum Tierarzt muss. Also ich will jetzt nichts sagen, aber eigentlich müssen Tiere in einer gewissen Regelmäßigkeit zum Tierarzt, damit man einfach mal drauf guckt. Weißt du?
Mag sein, wenn du draußen unterwegs bist oder so, aber für einen kleinen Kater, der halt hauptsächlich in der Wohnung lebt, also nicht hauptsächlich, sondern zu 100%, sehe ich den Grund nicht, warum ich ihm den Stress antun sollte.
Also ich hätte jetzt Zahnpflege auf jeden Fall gesagt.
Die ist vollkommen
okay. Ich glaube, ist das wirklich so?
Ja,
also bei Otto,
so.
Da muss einfach Zahnstein entfernt werden.
Nee, beim Kater ist nichts. Also du kannst dir das Maul angucken und das ist blank.
Blankes Maul vom Fisch ficken. Ja. Ich meine, ich mag den Kater, aber wir müssen nicht drüber reden, dass er viel zu fett ist. Das wird auch jeder Tierarzt dir sofort sagen. Er ist zu fett,
Nein,
Reinhard.
Ist nicht zu fett.
Ich habe den Kater gesehen, gedacht, er wäre ein Dackel. Reinhard,
der ist
viel
groß.
Zu fett. In deiner Welt, ja genau, wir reden wieder über deinen Penis. In deiner Welt ist er nicht zu fett, weil du keine normalen Maße kennst. Aber für eine Katze, er wiegt locker 3 Kilo zu viel. In Relation zu einem Menschen wären das 20 oder 30 Kilo zu viel. Er hat eine hängende Bauchfalte, Rainer. Der ist zu
fett. Er spielt halt gern WoW, lass ihn doch.
Kann es sein, dass der Kater der Ersatz für einen 15-jährigen Teenager-Sohn ist?
Nein.
Er spielt halt gerne WoW. Gerade ist ein neues MMORPG erschienen, Reinhard.
Oh, Elden Ring?
Nein, das ist ja kein MMORPG, sondern
ich spreche
von Lost.
Oder?
Naja, das hat Online-Funktionen wie alles andere von Dark Souls, den Dark Souls macht, aber es ist ja kein.
Es fällt nicht in die Reihe, also ist das nicht mit. Also ich habe zu Elden Ring noch nicht so viel gelesen und so. Ich dachte, das wäre auch so mit Dungeons zusammen, Gruppe und.
Nein, das ist open-worldig und du kannst theoretisch wie bei Dark Souls auch, glaube ich, mit einem anderen Spieler losziehen, aber es ist nicht in der DNA dieses Spiels enthalten, wie bei einem World of Warcraft. Nee, ich spreche von Lost Ark. Was jetzt von meinen Jungs in meiner Spielgruppe gespielt wird und wo gestern alle Server zusammengebrochen sind, weil natürlich wie bei jedem Launch eines großen MMORPGs, aus irgendeinem Grund, sie wissen vorher, es kommen 1 Million Leute, aber sie machen einfach nicht 1 Million Plätze, ich weiß nicht warum.
Ja, kriegen sie nicht auch, also weiß nicht, ist ja die Frage, ob du das stemmen kannst, ne? Also
es ist ein Amazon-Game, ne? Also Geld müsste da sein.
Hat sich erledigt, die Frage hat sich erledigt, Amazon
ich
sollte
glaub,
das stemmen können.
Die sollten das stemmen können. Und es ist irgendwie ein japanisches, sieht aus wie ein Diablo-Klon. Ich habe gestern nur so 2 Minuten reingespielt. Es ist schon sehr sexy. Also schon.
Ist das so Diablo-mäßig oder?
Ja, es ist schon ziemlich Diablo-mäßig. Ich weiß auch bisher noch nicht so richtig, wo der MMORPG-Teil drin ist. Ich glaube, dass man halt Instanzen miteinander spielen kann, also Dungeons.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Teil, wo es so dann so World of Warcraftig wird. Aber grundsätzlich kannst du es auch alleine spielen. Und dann fühlt sich halt einfach an.
Übrigens.
Aus Südkorea, genau. Und es fühlt sich dann an wie ein mega mächtiges Diablo. Also du hast am Anfang, kannst du halt die Fähigkeiten zum Beispiel der Zauberin in so einem Trainingsstudio ausprobieren. Und was es wirklich gut macht, ist, was mir zum Beispiel bei Diablo 3 komplett fehlt, ist einfach das Gefühl, dass du so richtig ein Motherfucker bist. Und ja. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Also die Bewegungen sind super flüssig, die Zaubersprüche sind super flüssig. Und dir fliegt halt, also du schießt halt nicht auf irgendwie 10 Feinde, sondern gleich auf 50. Und die explodieren halt einfach und zermatschen. Und
ja.
Das sieht schon alles sehr gut aus. Ich muss das mal mit den Jungs ein bisschen reinspielen.
Das ist ein Free-to-Play, ne?
Und es ist Free-to-Play, es kostet nichts. Und es ist auch nicht Free-to-Play-to-Win. Also Großteil oder 90% der Sachen sind wohl über kosmetische Items.
Okay.
Und da die Spielerbase riesig ist, also in Südkorea spielt es irgendwie schon jeder Zweite, kommt da wohl genug rein. Es gibt wohl so ein, zwei XP-Booster, die man auch bezahlen kann, aber es ist, die haben relativ früh rausgefunden, dass zumindest in Europa, und also besonders in Europa, Spieler sehr empfindlich auf alles, was Pay-to-Win ist, reagieren.
Ja.
Und haben deswegen, im Gegensatz zu Südkorea, wo das wohl Alltag ist, dass man halt für Spielfortschritt bezahlt, für die nicht wissen, wovon ich gerade rede, Pay-to-Win bedeutet immer, dass man Fortschritt im Spiel beschleunigen oder vereinfachen kann, indem man kauft, ne? Und dass man Spielern, die nicht gekauft haben, dann automatisch überlegen ist. Und ist ja eigentlich auch nur logisch, dass das wenig Spaß macht. Also dann, weißt du, wenn du für ein Spiel drauflegen musst, damit du darin besser bist als jemand anderes, da habe ich dann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel gespielt habe, in dem das eine Kernmechanik war, weil das finde ich dann einfach auch öde. Also
ja,
das will ich irgendwie nicht.
Also ich habe gerade mal hier nebenbei ein Browserfenster auf, das sieht ganz interessant aus und auch irgendwie spaßig. Ich bin aber kein Freund, also so gar nicht mehr von so MMORPGs, also wo irgendwie, also ich mag es prinzipiell ja, wenn ich in einer Welt rumlaufe, wo meinetwegen auch noch 1000 andere Leute rumlaufen, finde ich ja okay, aber ich bin raus und habe keinen Bock mehr, sobald man sich Gruppen suchen muss, um irgendwelche Dungeons zu machen und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und wenn das dann irgendwie noch so Dinger sind, wo du dann quasi entsprechend Zeit auch rein versenken musst, da spiele ich lieber irgendwie ein ehrliches Singleplayer-Game und habe da Spaß dran.
Nee, und das ist genau das Problem bei mir auch. Also wenn ich merke, dass ich da gebunden bin an irgendwelche Gruppen oder so, ohne dass es dann keinen Spaß macht, dann macht es halt auch keinen Sinn für mich. Das ist der gleiche Grund, warum ich nicht in einem Sportverein bin. Ich würde super gerne Volleyball spielen in einem Sportverein, aber mit meinem Leben, mit Tour und so, geht's einfach nicht. Ich habe mit meiner Frau mal versucht, zu einem Yoga-Kurs zu gehen. Und ich bin nicht der Richtige für einen Yoga-Kurs. Aber zweitens, ich habe es auch einfach nicht in meinen Tagesplan integriert bekommen, weil die zweite Woche des Yoga-Kurses hatte ich schon einen Tourtermin, der es verhindert hat, dass wir hingehen konnten. Und dann musste ich alleine gehen und beim dritten Mal hat man schon keinen Bock mehr gehabt.
Ja, kenne ich. Das ist halt blöd, ne, wenn man irgendwie sowas nicht planen kann. Also ich bin mit meiner lieben Frau ja eine ganze Zeit lang in Neustadt, als wir da noch gewohnt haben, bouldern gegangen. Das haben wir einmal die Woche gemacht und das war jetzt kein Verein, sondern wir sind einfach noch mit zwei Freunden halt in die Kletterhalle gegangen. Und das ging ganz gut, weil man das immer noch, also es war zwar ein fester Termin jede Woche, aber jede Woche war es möglich, den Termin irgendwie mal eine Stunde nach hinten, nach vorne oder auch einen Tag zu verschieben oder so, wenn irgendjemand nicht konnte. Also da war eine gewisse Flexibilität drin, das ging ganz gut. So einfach feste Vereinstermine wäre für mich auch nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich, sowas zu machen. Ich habe ja vor etwas mehr oder mittlerweile ist ein Jahr her, als ich mit dem Twitch-Stream mal angefangen hatte und irgendwie noch so nicht so richtig mein Format gefunden hatte, habe ich auch ein bisschen WoW wieder gespielt und habe da sehr schnell gemerkt, dass das, also nein, sehr schnell stimmt auch nicht, aber so nach einem Monat oder zwei habe ich gemerkt, ich kann das nicht alleine spielen, weil das geht einfach nicht. Ich kann es aber auch nicht in einer Gruppe spielen, weil ich dann immer das Gefühl habe, von Leuten, die es viel spielen, eigentlich nur so als Ballast mitgezogen zu werden. Ne? Also so, die Zeit hat einfach nicht ausgereicht und auch meine Motivation hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, irgendwie mich da wieder reinzuspielen. Dafür gibt es zu viele andere Spiele, die ich dann lieber zocken würde. Ne? Also ich finde es auch ganz gut, wenn ein Spiel irgendwann mal zu Ende ist.
Das ist ehrlich, genau, das ist lustigerweise was, worunter ich dann auch immer leide, wenn Spiele so unendlich sind. Deswegen kriege ich The Witcher nicht zu Ende, deswegen mühe ich mich seit ewigen Zeiten an Pillars of Eternity ab. Das sind alles Spiele mit 80 bis 100 Stunden, so, weißt du? Und das Schwierigste ist, wenn du so ein Spiel dann mal zur Seite legst, besonders so storybasierte RPGs oder so, ja. Also wenn wir jetzt mal weggehen. Und also ich habe letztens Pillars of Eternity ein Jahr nicht gespielt, dann wieder angefangen. Und das ist halt so ein ganz, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, so wie Baldur's Gate, ein ganz klassisches Top-Down-Strategie-Rollenspiel. Und ich wusste halt einfach gar nicht mehr, worum es geht. Ich wusste gar nicht mehr, was das Ziel ist. Ich wusste nicht, welche Quests ich habe. Das ist super schwer, dann wieder reinzukommen. Und sowas wie Uncharted, da wollte ich letztens mal reingucken, weil es jetzt so ein PS5-Patch gibt, wo du dann halt mit einer höheren Framezahl Uncharted spielen kannst. Ja. Das machst du halt an und du weißt halt, Nathan Drake läuft, also die Hauptfigur, Tomb Raider-artig, läuft halt hinter einem Schatz her und erschießt Bösewichte. So.
Ja, richtig.
Da musst du jetzt
Nazis.
Nicht, musst du
Nazis
dich nicht erstmal
spielen häufig noch eine Rolle.
bei Uncharted jetzt nicht so, aber grundsätzlich musst du halt, bei Uncharted kommen doch keine
klar.
Nazis
doch,
vor.
Doch, natürlich.
Wirklich?
Ja. Da kommen Leute vor, die halt alte, also ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war, der dritte oder der vierte oder so, ohne jetzt spoilern zu wollen, wo die irgendwie irgendein Serum oder so aus, also irgendeinen Grabschatz ausbuddeln, den damals schon die Nazis haben wollten oder so.
Okay, das kann sogar sein, ich kriege das gerade gar nicht mehr zusammen, weil die Teile matschen auch in meinem Kopf zusammen, weil
ja,
die alle gut
auch.
Sind, bis auf den ersten. Also der erste ist auch nicht schlecht, aber du merkst halt ab dem zweiten, wie viel krasser diese Spielereihe dann wurde. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, was 2, 3 und 4 waren. Also ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, wo ist die Szene, wo er aus dem Flugzeug fällt. Jetzt kommt ja auch die Verfilmung übernächste Woche, glaube ich.
Oh,
oder
da
so.
Bin ich gespannt. Also ich habe Uncharted, ich habe alle Teile gespielt, also auch durchgespielt, außer ich glaube Lost Legacy, wo man, also das ist ja so ein Spin-off.
Genau,
also
Lost Legacy ist auch gerade das, was ich jetzt noch zu Ende spielen will. Und da kannst du halt dann auch einfach wieder reingehen und spielst dann halt
ja.
weiter. Aber
ja, ja, genau, das geht ganz gut.
Ohne Nathan Drake, also selten, dass ein Hauptcharakter so wichtig ist, der fehlt mir die ganze Zeit. Also mir fehlt, ich kann mich mit diesen beiden Frauen in diesem Teil einfach nicht identifizieren.
Ja, so. Also ich hatte, ich habe das mal angefangen zu spielen, als es bei PlayStation Now oder irgendwie mal so für einen Monat drin war, dann war es raus und dann war ich zu geizig, 20 Euro irgendwann mal auszugeben, um es noch fertig zu spielen. War mir dann auch nicht so wichtig, weil ich noch so viele andere Spiele hatte. Aber ich mochte die Mechanik davon ganz gerne. Also war halt so, das kann man halt so casual-mäßig nebenbei spielen. Wie du schon sagtest, das kann man mal eine Stunde reinwerfen und dann ist gut. Ne?
Genau, und das ist bei Spielen wertvoll, weil bei diesen, also ich hätte auch total Bock, mich jetzt in Lost Ark oder so rein zu versenken. Das Problem ist, wahrscheinlich braucht das so viel Zeit, dass ich das einfach nicht reinkriege.
Ja, so MMO, und also gerade also so Massive Multiplayer-Dinger kannst du halt nicht mal 2 Monate liegen lassen, weil die Welt entwickelt sich halt weiter. Es gibt Events, es passiert, was weiß ich nicht was. Du kannst nicht für 2 Monate mal raus sein. Oder nur schwierig.
Da bin ich aber auch als Berufstätiger und Ehemann und so, glaube ich, also ich kenne, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie viele Leute wir kennen, die zum Beispiel damals auf World of Warcraft hängen geblieben sind. Ja. Und wirklich hängen geblieben. Ne? Und also ich habe Freunde nicht an dieses Spiel verloren, aber schon, nicht die Freundschaft ist dadurch zerfallen, aber deren ganzes Leben ist dadurch zerfallen. Also ich habe Freunde, die ihr Studium dafür abgebrochen haben. Die würden nicht sagen, ich habe mein Leben wegen World of Warcraft abgebrochen. Die würden sagen, ich habe mein Studium nicht hingekriegt, weil war alles zu heftig. Aber wenn sie in sich reinhören, ist die Wahrheit, dass sie einfach 10 bis 15 Stunden am Tag vorm Rechner gesessen haben und irgendwann gar keinen Plan mehr hatten, was sie eigentlich studieren und ob sie irgendwie ihr Leben in den Griff kriegen. Ich kenne Partnerschaften zerbrechen gesehen daran. Das klingt jetzt so, als würde ich über eine Droge reden, aber zur sagen wir mal, Hauptzeit von World of Warcraft, wann ist es erschienen? 2006, 2007?
Ja,
das war als
Anfang,
es dann so richtig.
In den ersten Semestern war es auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wann die ersten Semester bei dir waren, aber in meinem Freundeskreis hat das echt durchgesiebt und da gab es wirklich Leute, von denen ich weiß, dass sie bis heute, die spielen jetzt gar nicht mehr World of Warcraft, aber die haben bis heute ihr Leben nicht in den Griff gekriegt, ja. Weil einfach alles, was in der Zeit, ey, spielen, Spaß haben, Disco, Computerspiele, saufen, bla, das soll alles im Studium stattfinden und das fand in meinem Studium auch statt. Aber im Rückblick bin ich echt, ich habe die Story auch schon mal erzählt, dankbar, dass meine Frau nach der ersten Instanz bei World of Warcraft, das war dieses Piratenschiff in so einem Loch, wo so ein Minotaurus lebte oder so, ja. Da habe ich mit Freunden 8 Stunden dran gesessen, mit vorher und nachher. Und dann kam nachts meine Frau rein und sagte so, nee, das geht nicht. Das geht nicht.
Ja.
Wenn du meinst, dass du jetzt wirklich jede Nacht hier 8 Stunden sitzt und tagsüber pennen musst, damit du dieses Spiel irgendwie spielen kannst, dann zieh ich wieder aus. Und ich spiele immer noch gerne und viel Videospiele, aber da hat sie, glaube ich, echt die richtige Entscheidung getroffen, weil ich wäre auch ein Kandidat gewesen, darauf hängen zu bleiben.
Ja, das geht gerade bei diesen Massive-Multiplayer-Dingern geht das auch ganz gut. Also wie gesagt, ich habe ja vor einem Jahr auch nochmal ein bisschen WoW gespielt und hatte auch das Gefühl, wenn man das nicht viel spielt, dann kann man es auch lassen. Ne, weil dann, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass dann nicht so viel passiert. Es ist trotzdem ein schönes Spiel. Ich finde es auch cool, wenn Leute da irgendwie eine Community haben und das regelmäßig spielen und so. Mir wurde es nur auch zu, ja, langweilig ist das falsche Wort, aber man kann das nur sehr, sehr schwer alleine spielen. Ne? Also das ist
kann
halt
kann man vielleicht auch, aber ich finde auch, also bei, es gibt so eine ganz bekannte Super-Nanny-Folge, wo sie irgendwie in so einer verwahrlosten Wohnung bei so 2 armen Kindern ist und die Mutter sitzt, also ist natürlich alles sehr
Klischee bis zum Anschlag
und klischee, ja, ja. Wobei ich die Super-Nanny auch mal kennengelernt habe und die ist eigentlich echt eine gute und die hat das auch wirklich vollen Herzens gemacht und die macht das auch bis heute, ne? Also die berät weiterhin Familien.
Hab's dann
und hat
Skandal
ja dann irgendwann, ja, es gab einen Skandal rum, weil sie sich dann irgendwann auch vom Format distanziert hat, weil es hier halt alles zu heftig wurde. Ja. Katja ist wirklich eine ganz, ganz liebe und die meinte das schon von vollem Herzen, sich um Familien zu kümmern. Das war schon ernst gemeint bei der.
Ja.
Und die Folge war, da saß so eine Mutter in so einem Sozialbau und dann irgendwie kümmerte sich ein Scheißdreck um ihre Kinder und dann sagte sie, ja, was machst du denn da gerade? Und dann lief halt World of Warcraft und dann sagte sie, ja, ich muss hier noch Blümchen pflücken. Und dann gab es halt irgendwie eine Fetch-Quest, wo sie halt irgendwie 10.000 Blumen pflücken musste.
Mhm.
Und lief dann mit so einem Minotaurus über eine Wiese und sammelte halt irgendwie Blumen halt ein in der virtuellen Realität oder in der digital. Und sehr schwierig.
Ja.
Also, ja. Sehr, sehr, sehr schwierig. Und man merkte halt, dass das zumindest der Part vielleicht ein bisschen befeuert wurde vom Privatfernsehen.
Ja.
Aber du sahst einfach, dass diese Frau so dermaßen in diesem Spiel drin steckte, dass sie sich einfach für ihre Kinder nicht mehr interessiert hat.
Wobei man ganz klar sagen muss, da ist das weder Auslöser noch irgendwie Suchtmittel oder sonst was, sondern wenn sowas passiert, dann ist an ganz, ganz vielen anderen Stellen vorher schon was schiefgelaufen. Also dann stimmt halt was Grundlegendes nicht.
Naja, klar.
Ja.
Klar. Aber ich glaube, dass die Gefahr da schon wirklich besteht. Ne? Also, dass viele dieser Spiele ganz bewusst suchtfördernd sind.
Ja, und World of Warcraft soziale
hat halt eine Spirale, ne?
Ja.
Die dich da komplett reinzieht. Und deswegen halte ich mich davon auch fern.
Das ist sehr gut.
Ich halte mich davon fern, Reinhard.
Ja,
ich halte mich davon fern.
Weißt du, womit ich die heutige Sendung abschließen möchte? Ich möchte, wir müssen nämlich langsam mal zum Ende kommen, ich muss gleich noch los. Ich hätte erstens gerne einen Musikwunsch von dir, noch schnell.
Du hättest gerne einen Musikwunsch von mir auch rein, hier ist es schwer. Ich glaube, ich nehme heute mal was Entspanntes, weil das habe ich gestern beim Kochen gehört. Phoenix, eine wunderschöne französische Popband, die relativ, nein, natürlich nicht. Nein, ich mache was anderes. Ich habe mir gerade mal wieder die volle Dröhnung Oasis gegeben.
Oh.
Die größten Hurensöhne, die besten Alben aller Zeiten aufgenommen haben. Das muss man einfach sagen, die Oasis-Brüder Gallagher sind ja einfach die schlimmsten Menschen ever. Also da gibt's einfach, mir fällt nichts Gutes ein, was man über Liam Gallagher oder Liam, ist mir egal, wie man ihn ausspricht, ist mir einfach egal. Nöll und Liam.
Ja,
Nöll und Liam sind einfach die größten Ärsche. Einfach, es gibt kein Interview, wo du da nicht sitzt und aufstehen möchtest und einfach ins Gesicht spucken möchtest, was für abstoßende Wichser sie eigentlich nicht sind. Ich war auch auf dem Liam Gallagher oder Liam Gallagher Konzert. Er ist auch einfach live ein Arschloch. Er ist einfach so ein richtiges Arschloch. Es gibt eine herrliche Geschichte, die muss ich ganz schnell erzählen, von Sacha Baron Cohen. Hier, also Borat, ne, den ja jeder kennt.
Ja.
Wie er auf einer Party in New York Liam, ich nenne ihn jetzt weiterhin, egal, ignoriert, wie ich ihn nenne, ich weiß nicht, wie man Vornamen ausspricht, ist mir auch egal, wo er Liam Gallagher trifft und sie sitzen nebeneinander und dann sagt Liam Gallagher einfach im Gespräch, you're bloke, I can step your fucking eyes out now at the moment. Also er sagt einfach in dem Gespräch zu ihm so, also die unterhalten sich über irgendwas, ich glaube den Borat 2 Film, und dann sagt er so, ich könnte dir jetzt die Augen ausstechen. Aber einfach Gott, so als wäre es ein Gesprächsinhalt. Und Sacha Baron Cohen sitzt da und weiß nicht, was er darauf antworten soll. Sagt er, das ist er irgendwann halt aufgestanden und hat sich nett verabschiedet. Weil jemand, der einfach so instant aus dem Nichts dir anbietet, dass er dir jetzt die Augen ausstechen kann, hat halt einfach ein Problem. Aber man muss sagen, dass mit What's the Story, Morning Glory und Definitely Maybe, die ja beide von Nöhl geschrieben wurden, Liam ist ja immer der Sänger und Nöhl hat geschrieben, ich habe mir diese beiden Alben einfach nochmal in Abfolge angehört und selbst, also selbst die Beatles haben es nicht geschafft, zwei Alben aufeinander zu veröffentlichen, die so tight genial waren. Da ist jeder Song ist ein Meisterwerk und die Typen sind trotzdem Wichser und danach kam auch nicht mehr so viel Gutes, aber diese beiden Alben, wenn ich beerdigt werde, dann möchte ich bitte in der linken Hand Definitely Maybe haben und in der rechten What's the Story, Morning Glory und in der Mitte sollte vielleicht ein Bild von meiner Familie oder so liegen, aber links und rechts, diese Alben sind einfach von Gott geschaffen worden, diesen beiden hässlichen Engländern in die Hand gelegt worden. Und ich möchte gerne Cigarettes und Alkohol. Ja. Kaffee und Cigarettes ist was ganz anderes. Cigarettes und Alkohol von der Definitely Maybe packe ich jetzt auf die Alliteration am Arsch-Playlist.
Sehr schön. Ich hätte gerne was Aktuelles und zwar hätte ich gerne We Got the Moves von Eskimo Callboy. Was denn?
Geil. Ja, ist ja. Cool.
Nee,
ist
cool. We Got the Moves von Eskimo Callboy, die für den Eurovision Song Contest abgelehnt wurden.
Weil sie zu hart sind, ne?
Weiß ich nicht, weil die Leute, die das für Deutschland halt irgendwie raussuchen, einen Stock im Arsch haben oder so. Da ist jetzt irgendwie 6 oder 7 Mal so der gequirlte Pop-Einheits-Scheißbrei aus dem Radio, der mal wieder nominiert wurde. Und die wurden abgelehnt. Weißt du, da.
Problem ist, die Jungs sind schon auf unserer Playlist mit We Got the Moves rein.
Dann nimm ein anderes.
Dann nehme ich, Hyper, I'm Happy and I Like Ya.
Ja.
Okay. Ich muss sagen, mein Freund Peter hat mir die gezeigt, als er mich mal besucht hat und ich war hin und her gerissen zwischen scheiße und lustig und habe mich dann selber auf scheiße lustig geeinigt. Das ist Musik, die kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Ne? Also das ist irgendwie
Metalcore, ne? Also
Metalcore. Also Metalcore.
Die Alben sind auch recht unterschiedlich, also kann man sich mal durchhören. Die Jungs kommen aus Castrop-Rauxel. Also quasi bei uns um die Ecke, wenn man das so sagen möchte. Und die sind in ihrem Genre, also so Metalcore, wirklich ernsthaft erfolgreich. Ne? Also eine internationale.
Also ich kann mir auch ehrlich vorstellen, dass ein Konzert von denen sehr viel Spaß macht.
Ja, ich auch. Und ich glaube auch, dass die bei diesem komischen Contest da ernsthaft mal eine Chance gehabt hätten. Ne, da irgendwie mal mehr als irgendwie 0 Punkte abzusahen, wenn einem das denn wichtig ist. Aber das ist eine Band, die haben bisher eine Tour in Deutschland, die haben eine Tour in Japan gespielt. Die werden von Warner Music verlegt. Die waren schon Vorband von unter anderem Papa Roach, Five Finger Death Punch, We Butter the Bread with Butter, Asking Alexandria, The Devil Wears Prada. Also wirklich von großen Bands in dem Genre und die wurden einfach mal abgelehnt. So,
ja, gut, aber ganz ehrlich, die brauchen den ESC nicht und der ESC
brauchen
die
nicht, aber es wär witzig gewesen. Naja.
Grüße gehen raus an unsere Buddies von Eskimo Callboy heute einmal rein. Also eigentlich muss man sie mit Video gucken. Also gib mal We Got the Moves bitte als Video bei YouTube ein. Ich habe also wirklich Tränen gelacht, weil es ist wirklich witzig scheiße. Also sie haben einfach bewusst sich Scheißperücken angezogen, in ein Scheiß-Setting gestellt. Der Sänger hat auf seinem Zeigefinger einen aufgesetzten Zeigefinger. An diesem Zeigefinger ist eine kleine Hand, die ein kleines Mikro hält, in das er reinsingt. Und da war dann endgültig bei mir alles gebrochen. Da konnte ich dann auch nicht mehr. Allein dieser kleine Finger mit der kleinen Hand, mit dem kleinen Mikro, das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja. Schöne Band. So, kommen wir zum Schluss.
Wir kommen zum Schluss. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Haltet euch fern von diesem miesen Sex. Macht das nicht. Guckt auch keine miesen Sexbilder an. Das macht nämlich eure Hirnwindungen kaputt. Das Einzige, was richtig gut für eure Hirnwindungen ist, ist Alliteration am Arsch. Das schmeichelt euren kleinen Öhrchen, euren kleinen Genitalien. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Wir küssen eure Augen. Wir sind raus.
Das war die neue Folge Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und
Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
Oh Gott, das muss mir jetzt bis zum Ende meines Lebens geben. Ach, fick dich, Bielendorfer.
Fick dich, Bielendorfer.
Reinhard Remfurt, Podcast Gott.
So, jetzt aber endet.
Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.
unter meinem Niveau.
Reinhard Remfurt Podcast Gott.